Vierter Teil, Deborah und Barak, Sieg Gottes durch eine Frau. Oder durch eine Frau. Fang an mit Richter 4, Vers 1. Da geht es wieder in diesen Kreislauf. Die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Nachdem Ehud gestorben war, da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Nun, diesen Streit gegen Hazor war schon gegeben in Josua. Da stellte sich Jabin, der König von Hazor, als Leiter von einer ganzen Gruppe von Königen heraus. Denn der sandte zu den Königen von Madon, Shimnon, Achshaph, der Kanaaniten, der Amoriten, der Hethiten, der Perisiten, Jebusiten und zu den Heviten. Sie zogen ein Volk sehr zahlreich an Menge, sowie sehr viel Pferde und Wagen aus, und der Herr gab sie in die Hand Israels. Josua nahm Hazor, die Hauptstadt dieser Königreiche, ein und vollstreckte den Bann an ihnen. Hazor aber verbrannte mit Feuer. Nun, diese Stadt im Norden Israels ist dieser Ort, wo Jabin wohnt. Sein Heeroberster Sisera wohnte in Harashot Goyim. Also, wenn wir das hier uns anschauen, dann liegt Hazor ganz rechts oben. Und dieses Harashot Goyim, das liegt wohl in der Jisre-Ebene, also südlich. Man könnte sagen, auf dem Weg von den Stämmen Israels zu Hazor, wo der König lebte und seinen Sitz hatte. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, dass auch in späterer Geschichte diese Zelt von dieser Dame, die dann Sisera umbringt, noch näher an Hazor heranliegt und dass Sisera auf dem Fluchtweg an diesem Zelt anhielt und da er sich umgebracht wurde. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn, weil diesen Jabin ihnen sehr unterdrückte, weil sie böse handelten im Namen des Herrn, oder gegen den Herrn, nicht im Namen des Herrn, gegen den Herrn. Denn er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre. Dann sind wir hier bei diesem vierten Punkt, diesem vierten Kreislauf angekommen, wo Deborah und Barak zusammen dann hatten, 20 Jahre war die Qual und 40 Jahre danach die Ruhezeit, als den Krieg dann gewonnen wurde. Deborah, eine Frau, Prophetin, die Frau des Lapido, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Ramah und Bethel im Gebirge Ephraim. Die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Nun ist ja ganz interessant, dass das beschrieben steht, sie war also in erster Instanz eine Prophetin. Es kann gewesen sein, dass die Israeliten mit dem Zeigefinger der Leviten irgendwie nicht mehr so gut auskamen. Auch die Leviten, wir haben das in der letzten Geschichte gelesen, waren auch nicht alle so ordentlich. Und hatten auch ihre Nebenfrauen, wie diesen einen Mann. Und da war jetzt vielleicht ein Interesse entstanden, dass jemand prophetisch redete. Ist ja auch heute sehr interessant. Und offensichtlich hat Deborah Dinge gesehen, vielleicht auch Menschen geholfen, die Stimme des Herrn zu erkennen oder den Wille für ihr Leben. Das war jetzt irgendwie etwas, was dann mehr in Zug war. Und da gingen sie hin und so hörten sie eine prophetische Botschaft. Zweitens war sie aber auch Richterin. Und als dann irgendwie Streit war, haben sie Deborah befragt, weil sie erkannten, dass Deborah Gottes Stimme hörte und deswegen Gott bei ihr wohnte und deswegen auch Streit schlichten kann und helfen kann, dass Dinge in Ordnung kommen. Nun, sie schlichtete das, wie es auch Mose tat in dem Volk damals, als Jitro kam und dann feststellte, dass das Volk den ganzen Tag bei Mose kam und Jitro sagte, du musst das unterverteilen. In ähnlicher Art und Weise kamen Menschen nun, natürlich nicht in dieser Riesenmenge, weil das ganze Volk nicht vor Deborah stand, wie bei Mose, aber nur Teilen, und sie kamen peu à peu bei Deborah vorbei. Es ist beschrieben, dass sie die Frau des Lapido war, was Hebräisch etwa wie Lampen bedeutet. Glich sie in etwa an Barak, so sagen es die Rabbiner, der von der Bedeutung Blitz bedeutet. Deswegen nehmen Rabbiner an, in ihrer Überlieferung, dass Deborah die Frau Baraks gewesen sein könnte. Sie war Prophetin, eben wie Miriam, die Schwester des Mose, wie Hulda, 2. Könige 22 erwähnt, Philippus, Tochter, in Apostelgeschichte im Neuen Testament 21 konkret erwähnt. Sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abi Noams aus Kedesh in Naphtali, rufen, und sie sagte zu ihm: Hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten? Nun kommt die Botschaft: Geh hin und zieh auf den Berg Tabor. Und Tabor liegt ja hier etwas westlich vom See Genezareth, diesem Berg, und da soll er offensichtlich hingehen. Nimm dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Sebulon. Und dann ist die Frage, ob Deborah, Richterin und Retterin war. Nun, in dieser Geschichte ist nicht erwähnt, dass Deborah selbst die Armeen anführte. Also in dem Sinne den Krieg führte. In dem Sinne war sie nicht Retterin. Und nahm diesen Posten, geteilt dann zusammen vielleicht mit Barak, wenn es natürlich ihr Mann gewesen war, ist das noch verständlicher, aber das muss nicht so gewesen sein. Aber teilten sie diesen Posten eines Richters und eines Retters, wobei Deborah richtete und Barak rettete. Nun geht es hier ein Stück weit um Gewaltenteilung. Ich will ein wenig auf diese politische Frage eingehen, wie bei uns auch der Fall ist in einer Demokratie. Machtmissbrauch soll vorgebeugt werden, und sicher nach dem Zweiten Weltkrieg war es sehr wichtig, aber auch schon früher. Wie herrschende Könige füllen auch heute noch Diktatoren gleich drei Posten auf einmal aus. Sie sind Regierungschef, oberster Gesetzgeber und oberster Richter in einer Person. Schon vor gut 300 Jahren hielten Philosophen solch geballte Macht in einer Hand für sehr gefährlich. Um die Bürger vor Machtmissbrauch zu schützen, sind sie auf den Gedanken der Gewaltenteilung gekommen. Die Gedanke jetzt hier, und das ist eine Beschreibung aus dem Bundeszentrale für politische Bildung. Wir wissen, dass das vom Bund selbst so geschrieben ist. Das ist also nicht etwas, was ich so bedacht habe. Die Gewaltenteilung ist ein Erkennungszeichen jeder wirklichen Demokratie. Die Gerichte müssen von der Regierung unabhängig sein und sich nur nach den Gesetzen richten. Punkt. Steht auch da. Aber man hat den Eindruck, das wird immer mehr aufgelöst. In Deutschland kann das höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, das ist ein Teil der Judikative, den Bundeskanzler, Teil der Exekutive, und ebenso den Bundestag, Teil der Legislative, stoppen. Wenn sie etwas tun oder beschließen, was gegen die Verfassung verstößt. Das heißt, alle drei können da einen Stopp einlegen. Und das ist eine Sache der Gewaltenteilung. Diese Staatsgewalt ist also auf drei Teilen verteilt. Die gesetzgebende, die ausführende und die rechtssprechende Gewalt. Ja, ich habe das schon mal hier, diese Sache an der deutschen unsere deutsche Situation, die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Diese drei Teilen gibt es und die sollten voneinander unabhängig sein, wobei natürlich jetzt gesagt wird, dass es innerhalb der Regierung nicht sehr sinnvoll ist, wenn der Bundeskanzler und die gesetzgebende Gewalt einander entgegengerichtet sind. Das ist ja auch logisch. Aber unabhängig sollte auf jeden Fall die Judikative sein, wenn die beiden anderen gegen das Grundgesetz entscheiden würden oder handeln würden, dann sollte oder dürfte die Judikative, das heißt die rechtssprechende Gewalt, eingreifen, das sogenannte Bundesverfassungsgericht und die obersten Gerichtshöfe. Dann und wann ist das tatsächlich auch in letzter Zeit geschehen. Nun eben, die beschreibende legislative oder gesetzgebende Gewalt ist eine der drei unabhängigen Gewalten in der Gewaltenteilung neben Exekutive und Judikative. Die Legislative ist zuständig für die Beratung und Verabschiedung von Gesetzen, die Gesetzgebung, im inhaltlichen und formellen Sinn sowie für die Kontrolle der Exekutive und der Judikative. Alles eigentlich ideal formuliert. In einer repräsentativen Demokratie bilden die Parlamente die Legislative. In Staaten wie direkte Demokratie tritt auch das Volk als Gesetzgeber auf. Die Volksgesetzgebung. Das ist in der Schweiz der Fall. Ja, da gibt es diese, wie heißt die? Volksabstimmung, ja. Volksentscheide. Aber hier prinzipiell regiert das Volk ja auch mit, aber lässt sich vertreten eben in der Bundesregierung und so geht man hier damit um. Die Exekutive, die ausführende Macht, umfasst die Regierung, die Staatsmacht, die öffentliche Verwaltung, die Administration, die in erster Linie auf die Ausführung der Gesetze anvertraut ist. Kann normalerweise Befugnisse wahrnehmen, zum Beispiel mit dem Recht auf Erlass von Rechtsverordnungen. Dabei haben Verordnungen nicht den Status von Gesetzen, sondern werden vielmehr von bestehenden Gesetzen abgeleitet. Das ist alles ein bisschen natürlich jetzt etwas hochgestochen formuliert und es ist aber trotzdem sehr wichtig, dass es beschrieben ist. Und nochmals gesagt, das ist von der Seite Deutsch werden, das heißt, wenn man Deutsch werden will, muss man das auch wissen. Wenn man schon ist, dann weiß man gar nichts. Die Judikative wird in Deutschland von dem Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichten und den Gerichten der Bundesländer ausgeübt. In Rechtsstaaten wird die Judikative durch unabhängige Gerichte ausgeübt. Die Rechtsprechung ist an Grundgesetz und Recht gebunden. Sicher, nach dem Zweiten Weltkrieg ist das ganz klar formuliert worden, es darf nicht mehr geschehen, dass in einer Hand so eine große Macht kommt, diese Macht wieder mal missbraucht wird. Diese Macht war natürlich rechts. Und jetzt fürchten wir uns gar nicht für links, denn das ist ganz frei, das ist ganz breit aufgestellt, so sagt, so glaubt man oder lässt man glauben. Das ist eine unglaubliche Täuschung, aber man sieht, dass die Dinge, die drei, die eigentlich unabhängig sind, immer mehr zusammenrücken und gar nicht mehr kontrollinstant gegeneinander sein können. Parlamentarische Republik Deutschland. Da ist es so, die Exekutive und Legislative stehen sich jedoch in parlamentarischer Republik wie der BRD nicht mehr als Gegenspiel gegenüber. Parlamentarmehrheit, die Regierungskoalition, wählt einen Abgeordneten zum Bundeskanzler. Der wird ja innerhalb der Regierung gemacht. Sie sieht keine Veranlassung, ihre Regierung zu kontrollieren, sie unterstützt sie vielmehr, wo sie kann. Diese Regierung soll ja die politischen Programme und Vorstellungen der Parlamentsmehrheit in praktische Politik umsetzen. Kontrolle soll in dem Sinne stattfinden, gegen diesen Machtmissbrauch, die dann auch stattfinden kann. Diese Gegenspieler und wesentlichen auch die Rolle des Kontrolleurs und der Regierung ist dadurch vom Parlament das Ganze auf die Opposition übergegangen. Das sehen wir, ist jetzt Opposition, Nun, die größte Partei ist die CDU jetzt im Moment. Aber wenn wir sehen, wie sie sich aufstellen, sind sie fast identisch mit dem, was die Regierung, das heißt die, die jetzt in der Regierung sind, ausübt. Und sehen wir gar keine Opposition. Die Opposition, die jetzt da ist, entweder von äußerst rechts, so wird behauptet, das heißt die AfD, oder äußerst links, die Linken. Aber das sind solche kleine Parteien, die nicht genügend Macht ausüben und eine Kontrolle ausüben können. Insofern ist dies ein unentbehrliches Element des demokratischen Systems, nämlich die Opposition. Unentbehrlich. Aber man scheint heute immer mehr darauf zu verzichten wollen. Über das bisher beschrieben hinaus gibt es in Deutschland weitere Formen der Gewaltenteilung. Staatliche Aufgaben sind zwischen Bund und Ländern verteilt. Die Länder sind an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt. Das heißt, es ist auch noch eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit durch die unterschiedlichen Bundesländer möglich. Im alltäglichen Leben kontrollieren sich konkurrierende Parteien und Verbände gegenseitig. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Satz, weil Pressefreiheit herrscht. Ich habe es mal ein bisschen schräg geschrieben. Können außerdem die Massenmedien auf Machtmissbrauch im Staat oder der Gesellschaft aufmerksam machen. Oft mit durchschlagendem Erfolg. Ja, das ist in der Vergangenheit tatsächlich geschehen. Aber in jüngster Vergangenheit ist immer mehr eine große bedenkliche Entwicklung da. Vor etwa 2 Jahren, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt, war ich deswegen in Berlin, also unter anderem, ich wollte jetzt auch mein Schild hochhalten, dass es eben Buß- und Bettag gibt an dem Tag, das war 18. November 2000 und da, ja, 2020, Entschuldigung, und da hat man diese sogenannte Ermächtigungsgesetz entschlossen, dass eben in großen Notfällen wie Corona-Not die Kanzlerin eine Entscheidung treffen kann über allen anderen Instanzen hinweg. Einfach sagen, so machen wir es, Punkt. Und muss gar nicht mehr die anderen fragen, einfach so. Und das zu wissen hat mich sehr, sehr bedenklich gestimmt. Und ja, ich bin danach schwach geworden und dann habe ich gedacht, ich muss dahin. Aber nicht, dass ich das Ding noch stürzen konnte, also die ganze Menge an Leute nicht. Aber ich wollte zum ersten Mal ein wenig ja, meine Möglichkeit in der Demokratie, nämlich auch aufzustehen und zu protestieren, wahrnehmen. Das war für mich bis dahin nie praktiziert. Ich bin Buddhist gewesen und sehr religiös und alles space and out und mach einfach nur für dich selbst oder was und bemühe dich nicht damit. Übrigens so diese Gedankengänge, die auch immer mehr in christlichen Kreisen sind, lass die Politik, wir bemühen uns nicht mit der Regierung, Welt und so weiter, wir machen unser Ding hier in unserer Gemeinde so und Hauptsache wir verkündigen Jesus, aber Jesus hat doch gar nichts zu sagen über das, was die Regierung macht. Dem müssen wir nur gehorchen. Nun, gehorchen in einer Demokratie bedeutete, und so habe ich es dann erkannt, auch einmal aufzustehen und zu sagen, nein, so nicht. Ich glaube, wir müssen, was diese Entwicklung angeht, schon ein wenig alarmiert sein und wachsam. Und ich bin nicht der Meinung, ich könnte die ganze Sache noch aufhalten oder was auch, oder wir, aber ich meine, immer mehr nichts zu tun ist auch nicht recht. Jetzt will ich diese Sache der Gewaltenteilung etwas hier übertragen. Hier ist ja noch ein Platz, ja. Gut, schön, dass du da bist. Israels Führung zur Zeit der Könige. Nun, da ist es so gewesen, dass natürlich Gott oder Gottes Gesetz die rechtsprechende Gewalt ist. Dann die gesetzgebende Gewalt, das heißt, die das dann hochhielten dem Volk gegenüber, das waren die Priester. Und dann zur Zeit der Könige, war der ausführende oder vollziehende Gewalt der König. Könnte man auch in dem Sinne sagen, dass es diese Dreiteilung in Israel von Anfang an gab. Dass prinzipiell das eine gute Sache ist, wenn diese drei voneinander unabhängig sind und sich gegenseitig korrigieren oder auch unterstützen. Israels damalige Führung, seit der Richter, da war natürlich auch das Gesetz sprechende Gewalt, dass Gottes Gesetz war, und die Prophetin und Richterin Deborah war die gesetzgebende Gewalt, und in dem Sinne war ja Barak ausführende oder vollziehende Gewalt, auf jeden Fall gegenüber den Feinden. Richter 4, Vers 7, ich aber ziehe Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir heran, an den Berg Kishon mit seinen... Den Bach Kishon mit seinen Wagen und seiner Menge. Und ich gebe ihn in deine Hand. Das sagt Gott. Das heißt, das ist ein souveränes Handeln Gottes, dass Gott dem Volke einfach dahin zieht. Da sagte Barak zu ihr, wenn du mit mir gehst, gehe ich, wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Nun, ist das Feigheit? Oder ist da eine andere Motivation? Nun, was?
Waren die nicht verheiratet?
Ja, das könnte auch sein, ja, aber auch dann, also wenn ich sage, nur wenn meine Frau geht, dann komme ich hier hin, ja. Also, warum nicht? Ja, genau. Also wenn das so wäre, dann wären wir beide nicht hier. Ja, du kennst unsere Verhältnisse nicht, aber das ist das.
Es geht ja hier um mehr als nur ein Sofa zu kaufen oder eine Lampe.
Genau. Es geht um welche Elemente man anspricht. Ja, okay. Also, aber das ist eine Frage, die man so oder so beantworten kann. Arnold Fruchtenbaum hat angegeben, es hat nichts mit Feigheit zu tun. Nun, ich glaube, recht, weil wie er in den Kampf sieht und bereit ist zu tun, was auch hier vorgegeben wird, ist ja schon enorm. Er zieht eine große Armee entgegen, gegenüber und übt aus, was Gott hier sagt. Aber ich glaube, und so hat es auch Arnold Fruchtenbaum angedeutet, dass er hier den Wunsch hatte, die Gegenwart Gottes möge bei ihm sein. Und weil Deborah Prophetin war und die Gegenwart Gottes bei ihr dadurch sich erwiesen hatte, war das sein Verlangen und war sein Wunsch, Gott möge präsent sein. Und dadurch möge den Sieg errungen werden. Nicht durch Heer oder Macht. Nun, das ist ein anderes Phänomen. Wir reden die beiden ernst miteinander. Da sagte sie, ich will gerne mit dir gehen. Nur, dass dann die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst. Denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen. Dann könnte man denken, Deborah meint sich selbst. Aber interessanterweise meint sie eine ganz andere Frau. Das ist ganz interessant. Und das ist auch die Demut einer Prophetin. Eine echte Prophet oder Prophetin Gottes weist nie auf sich hin, sondern weist auf Ereignisse hin, die Gott so wirken kann, an allem vorbei, an allen Erwartungen vorbei. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesh. Da sehen wir ein anderes Bild. So, geh du vor, geh du mit, dann sehen wir hin. Und Barak rief Sebulon und Naphtali nach Kedesh zusammen. Und 10.000 Mann zogen in seinem Gefolge hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern getrennt. Von den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters des Mose. Und er hatte sein Zelt aufgeschlagen bis zur Terebinte in Saananim, das bei Kadesh liegt. Nun, das wird konkret noch zwischendurch beschrieben, diesen Heber, der Mann von Jael. Und man berichtet dem Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen sei. Da rief Sisera alle seine Wagen zusammen. 900 eiserne Wagen und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war. Nun, ein Riesenkrieg, ein Heer, eine Menge, eine Macht. Sie wollten durch diese Macht sich selbst behaupten, sich selbst erlösen. Das ist immer der leichteste Weg. Folge der Mehrheit und du bist an der guten Seite. Und so scheint auch in dieser Zeit es immer wichtiger zu sein. Folge der Mehrheit. Glaube, was sie sagen. Und dann liegst du in dem Mainstream und dann bist du im Sinne der Macht. Du bist an der Seite der erlösenden Macht und es geht gut mit dir.
Ja, bin mal wieder dran, muss mich erstmal konzentrieren. Wie finde ich jetzt den Übergang? Gar nicht so leicht. Wir haben ja immer das Thema auch Esoterik mit dabei. Und Folge der Macht, sagt Martin. Und wir haben ja heute schon als einen Machtfaktor in unserem Land das Thema Klima benannt und erwähnt. Und dazu möchten wir eigentlich nochmal in Bezug auch zu dem, was die Regierung jetzt hier uns vorschreibt, wie wir uns verhalten sollen. Und Martin hat ja diese ganzen rechtlichen Dinge eben nochmal versucht zu erklären und damit ja auch versucht zu erklären, dass es um Gewaltenteilung eigentlich gehen sollte und nicht um einen totalitären Machtanspruch. Aber was jetzt läuft mit dieser ganzen Klimabewegung, ist nicht neu. Das ist eben genau das, und das haben wir ja auch schon in jedem unserer Seminare gesagt, ein Ziel wird hier verwirklicht, von dem wir schon vor 20 Jahren praktisch gesprochen haben und haben gesagt, die New Age-Bewegung hat ja das Ziel, ein Paradies auf Erden zu gründen oder zu bilden. Das wurde damals schon in den 70er Jahren gesagt und das wurde kontinuierlich verfolgt. Zunächst auf spiritueller Ebene, dass man sich vereinigt mit der Natur, sodass man in die Natur ging und eins wurde mit dem Baum, eins wurde mit dem, was in der Natur ist. Ja? Und dann, jetzt will man das durchführen, eben auf wirklich hier im Sichtbaren. Sollen wir dieses Paradies bauen? Und wir erlösen uns daraus selbst. Genau wie wir das eben gehört haben, mit dieser Macht, wir erlösen uns selbst. Und da hat jetzt zum Beispiel ja, und das haben wir im letzten Jahr auch schon erwähnt, möchten das aber trotzdem nochmal wiederholen, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer gesagt in einer Kanzelrede im Berliner Dom im Februar 21, dass sie sagte, Gott wird uns nicht retten, das werden wir tun. Wir machen das. Wir schaffen das Paradies. Und eine der Prophetinnen, die ist ja natürlich auch bekannt, die dann ja auch bestimmte Gebote sozusagen in gewisser Weise ausspricht, nicht wie wir das jetzt so kennen, aber wir sollen ja gemeinsam die Erde retten und wir sollen kein CO2 ausstoßen. Das sind ja nur kleine Dinge. Hier hat schon Boris Johnson, da hieß es in einer bizarren Rede, und das war noch sehr wohlwollend ausgedrückt. Andere haben gesagt, katastrophal, Rede wäre es gewesen. Denn er zitierte Lenin in dieser Rede, machte Brummgeräusche wie ein Motor und verglich sich mit Mose und meinte, dass sein 10-Punkte-Plan für eine grüne industrielle Revolution den 10 Geboten ähnele, die Mose vom Berg Sinai mitgebracht habe. Ja, da wissen wir, da ist jetzt, hat jetzt stattgefunden die Weltklimakonferenz in Ägypten. Und das ist auch nicht neu, dass man diesen Planeten Erde, ich sag mal, in gewisser Weise sogar anbetet. Denn so können wir sagen, die Erde wird zu unserem Götzen. Und wir opfern dieser Erde, wir haben es heute Morgen davon gesprochen, unsere Kinder, wir opfern unsere Wirtschaft, wir opfern ganz, ganz viele Dinge. Und das ist schon hier in den United Nations, da gibt es seit dem letzten Jahr, glaube ich, oder seit ein paar Jahren, wenn höchstens zwei, am 22. April den Mother Earth Day. Also den Mutter-Erde-Tag. Und die Mutter-Erde, die wird immer mehr hofiert, wird auch immer mehr genannt. Hier ein Bild, die Erdmutter, kann man Mutter-Erde sagen, Gaia genannt. Ja? Wird mit dem Planeten Erde assoziiert als Mutter-Natur, Erdgöttin, Gaia als sich selbst befruchtende Urmutter, als Gebärende aller lebenden Wesen, der Menschen, der Tiere und aller Pflanzen. Und dies ist eben dieser weibliche Aspekt. Wir haben schon, das war schon vor, ich glaube, 18 Jahren, hatten wir mal einen Einsatz in Österreich. Und das war, waren eingeladen in einer christlichen Gemeinde, haben Vorträge gehalten und dann haben uns die Leute erzählt, hier im Ort, da gibt es einen wunderschönen Park, den haben wir jetzt angelegt. Den müsst ihr euch mal anschauen. Nachdem wir einen Vortrag gehalten hatten, wussten die plötzlich in der Gemeinde, dass das esoterisch war. Das haben sie vorher nicht gewusst. Sie hatten sogar mitgemacht, um diesen Park zu gestalten. Und da gab es zum Beispiel so einen Hügel und dann einen Gang nach unten. Und das war der Gang hinunter zur Mutter Erde. Gaia stand da drüber. Und da konnte man aus allen Religionen eine Erfahrung machen. Und diese Erfahrung mit der Mutter Erde, mit der Gaia, das war auch eine ganz, gehörte zu der spirituellen Erfahrung aller religiösen Strömungen. Ja, Papst Francisco, das hatten wir auch schon mal erwähnt, er fördert ja den Umweltschutz und die Natur würde, sagt er, die Übertretungen, die an ihr begangen wurden, nicht vergeben. Also er gibt im Grunde auch eine Art menschliche, einen Art menschlichen Charakterzug an die Erde oder zumindest einen personhaften Charakterzug. Göttlich. Bitte?
Göttlich.
Ja.
Gut.
Ja. Ja. Martin sagt gerade, dass es eigentlich ein göttlicher ist, Charakterzug, weil Gott uns ja eigentlich, wenn dann das nur vergeben kann, und so weiter. Ja, die United Nations treffen natürlich sich auch zusammen, um das Klima zu ändern. Und es gibt schon, es war jetzt schon das 27. Treffen in Ägypten. Und man hat vorher schon in Paris im Jahre 2015 auch ein Treffen gehabt und da hat man auch einen Vertrag ausgearbeitet und den mussten die Länder, die anwesend waren, eben auch akzeptieren oder unterschreiben.
Erstes Treffen war übrigens in Berlin gewesen, also das war vor 27 Jahren. Jetzt haben wir 27. Treffen gehabt. Nun, das wurde abgesprochen zwischen den Vertragspartnern, die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad keine weitere Belastung der Atmosphäre durch Treibhausgase in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, Hilfe für die ärmsten Länder bei der Bewältigung durch Klimawandel verursachten Schäden, regelmäßige Überprüfung der Ziele in allen Staaten. Nun, das sind, ja, man könnte sagen, scheinen locker formulierte Ziele zu sein, aber diese wurden nun vertraglich festgelegt. Das heißt, man hat unterschrieben, dass man sich verpflichtet, dass die Klimawandel auf 2 Grad, unter 2 Grad begrenzt bleibt. Wie wenn wir das in der Hand haben. Also nur wir. Und diesen Vertrag muss nun umgesetzt werden. Und da stehen die Regierungen, die das unterschrieben haben. Übrigens, der Trump war einer der wenigen, der nicht mitmachte. Und kann man sagen, was man von Trump hält, aber da hat er vielleicht doch etwas nachgedacht. Können wir sowas mal machen? Ja? Aber die Konsequenz ist eine unglaubliche Sache. Nun muss man das alles schon vorbeugen, weil man ahnt es schon, wenn das so weit ist und wir müssen das erreichen, dann kann es sein, dass wir Schwierigkeiten bekommen mit der Judikative. Das heißt, mit dem Grundgesetz. Also muss man im Grundgesetz anfangen, schon Klauseln aufzunehmen, sodass das Ding jetzt auch dort verankert ist und die Veränderungen dann sich durchsetzen lassen über manche andere Grundgesetzpunkte hinaus oder hinweg. Zweck dieses Gesetzes, das Bundesklimaschutzgesetz von 12.12.2019, ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinigten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Sowie das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland auf den Klimagipfel der Vereinigten Nationen am 23. September 2019 in New York, Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen. Das hat man vertraglich festgelegt. Nun wird man dran gehalten, dieses bis 2050, man will schon runterrechnen, soll 2045 sein, dass man dann klimaneutral, das heißt CO2-neutral ist, also das heißt, dass man genauso viel, also nicht mehr CO2-Ausstoß, als dass man verarbeitet, wie wir das sagen, das ist neutral. Wir hören auf. Ja, also vielleicht dann noch letzte Aussage. In der Pressemitteilung, ich will das nicht alles jetzt hier aufführen, aber Folgendes. Künftig hieß es dann in dieser Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichtes, können selbst gravierende Freiheitseinbüßen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen. Ich sage mal ganz schlicht, also wir sind jetzt hier alle zusammengekommen, jeder ist mit seinem Auto hier hingekommen, also das hat sehr viel CO2-Ausstoß gegeben, es kann nun schlicht verboten werden, dass das geschieht, also jeder bleibt zu Hause und auch religiöse Treffen, die auch verankert sind im Grundgesetz, Wir sind einfach übergangen, es ist verboten, dich zu treffen. Du kannst dich im Internet treffen, das stößt weniger CO2 aus und so weiter, und dann ist es gut. Das ist ein kleines Beispiel. Aber es geht noch viel weiter. Man kann ja sich über alles hinwegsetzen, was Grundgebote angeht, wenn das Klima gefährdet ist. Und das wurde auch so beschrieben in diesem Gesetz. Ich will das noch eben, das ist vielleicht zu viel. Vielleicht Konsequenz dann ist folgendes, statt im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, heißt es nun auch im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Klima und Kohlendioxid. Das ist die Konsequenz. Es wird nicht so konkret formuliert, aber eigentlich ist es der Fall.
Ja, damit ist irgendwie schon klar, wer jetzt der Gott ist, wenn diese Formulierung tatsächlich so gesagt wird. Aber wie wir ja wissen, zieht dieser Gott auch in die Kirchen ein. Und das war ja jetzt das ganze Problem in der Zeit der Richter, dass diese Vermischung stattfand und auch dieser Götzendienst stattfand. Und das sieht erstmal gar nicht nach Götze aus, sondern das sieht doch so aus, als ob wir doch alle ganz vernünftig wären. Übrigens ist mir jetzt eben gerade aufgefallen, dass es ja so weit kommen soll, wie zu vorindustrieller Zeit. Sollen wir dahin zurück? Was bedeutet das für uns, für unser Land? Ja, und so hat jetzt zum Beispiel in Westfalen eine Klimaschutzkonferenz sozusagen oder eine Konferenz der EKD, glaube ich, stattgefunden. Und da ging es hauptsächlich auch um Klimaschutz und natürlich auch um die Flüchtlingsfrage. Und das Kirchenparlament beschloss dort Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs und des Ausstoßes von Treibhausgasen. So sollen unter anderem kirchliche Gebäude klimagerecht saniert werden. Die Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2040 zu einer Klimaneutralität der Landeskirche führen. Wir haben das gerade eben gehört, die Bundesrepublik sagt 2050. Aber wir Kirchen oder wir Christen scheinbar, wir sind immer im vorauseilenden Gehorsam und machen schon viel früher das, was die anderen vielleicht irgendwann dann doch auch mal machen. Ja, natürlich nehmen auch Christen oder Kirchen hier Church for Future, also die Kirche für die Zukunft, mit teil am Friday for Future Demonstrationen und stellen da sicher, dass sie genauso damit gehen. Hier steht es auch, das war in Berlin. Jetzt fand ich interessant, vor einer Woche kam dieses heraus, die EKD hat einen Kongress abgehalten und die Überschrift in IDEA fand ich sehr gut, EKD, Glaube, Hoffnung, Klima, aber das Klima ist das Größte unter ihnen. Und da kann man tatsächlich sagen, ja, das ist im Moment der Gott, der in den Kirchen verkündigt wird und auch, könnte man sagen, angebetet wird. Bei einer Tagung der EKD-Synode vom 6. bis 9. November, also ist noch gar nicht so lange zurück, in Magdeburg wurde Folgendes beschlossen. Tempolimit in der evangelischen Kirche. 100 Stundenkilometer auf Autobahnen, 80 Stundenkilometer auf Landstraßen. Im kirchlichen Kontext, also wenn ich unterwegs bin, im kirchlichen Auftrag, seien 100 Stundenkilometer auf der Autobahn geboten. Ansonsten kann man auch mal 120 fahren, wenn man da eben mit seinem Privatauto vielleicht nicht im Auftrag unterwegs ist. Wer 130 fährt, ist mit diesem Beschluss gegen die Kirche und damit letztlich oder vermeintlich auch gegen Gott. Ja, wer kontrolliert das? Ja. Mit dem Beschluss nahm die Synode eine Forderung des linksradikalen Aktionsbündnisses Letzte Generation auf. Muss man wissen. Ja? Die Rechten werden ja sehr verurteilt. Die Vertreterin dieser Protestbewegung, nämlich der letzten Generation, die auf der Synode einen Vortrag hielt, Aimé van Baalen, wurde mit Applaus im Stehen von den Synodalen gewürdigt. Kommentar eines evangelischen Pfarrers dazu, der sagte dann Folgendes: Es ist verstörend und erschreckend, wie sich die Synode der EKD politisch äußert, aber das Evangelium dabei außen vorlässt. Die Volkskirche habe, so heißt es, ein geistliches Problem. Und er bat die Präses der EKD-Synode, Anna Nicole Heinrich, sich für diese Einladung und den Applaus zu entschuldigen. Bin gleich fertig. Ein Journalist sagte dazu, und das fand ich nochmal bezeichnend, es ist nämlich gar nicht gesagt, dass dieser Journalist Christ ist. Es ist nicht bekannt, dass etwa Lebensschützer, die sich gegen die Abtreibung von Embryos engagieren, jemals so von der EKD empfangen wurden. Ein Chefredakteur der Weltgruppe, Ulf Poschardt, meinte, die EKD schaffe sich mit solchen Entscheidungen selbst ab. Bei Fragen nach dem Sinn des Lebens habe die evangelische Kirche 0,0 anzubieten. Der Präses der evangelischen Gnadauer Gemeinschaft, des evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Pfarrer Stefan Kern, begrüßte den Auftritt der Aktivistin. Als Kirche sollten wir mit möglichst vielen Gruppen reden, Ängste, Hoffnungen und Haltungen gerade junger Menschen wahrnehmen. Die kann uns nur gut tun, weil sie uns herausfordert, diese Frau. Ja, dann natürlich wissen wir, dass ja überall auf der Welt Menschen jetzt aufgefordert werden. Und es sollte ja eigentlich auch sogar in der Wüste, also am Sinai, so sein, dass dort sogenannte 10 andere Gebote, also Klimagebote, ausgerufen werden sollten. Da wurde sehr viel in den Medien drüber gesprochen, aber wir konnten es nirgendwo finden, dass es wirklich stattgefunden hat. Es hieß dann, aus Sicherheitsgründen hätte man es nicht machen können, weil es ist in der Wüste und da wären sehr, sehr viele Leute gekommen und so weiter. Also, aber natürlich hat an anderen Orten so etwas wohl stattgefunden, zum Beispiel in London, ein Bußritual mit dem ehemaligen Bischof von Canterbury, ein Klimabußritual. Sehr interessant fand ich dann auch noch die Broschüre der Micha-Initiative. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ja? Die Micha-Initiative handelt ja nach einem Spruch aus Micha. Wie heißt er genau? Denn der Mensch weiß, was gut ist oder so ähnlich. Und dann so sollen wir auch handeln. Und da sind sie der Meinung, dass sie natürlich sich sehr, sehr für das Klima einsetzen müssen. Und sie haben da auch in dieser Broschüre dann bestimmte Stellung bezogen, auch zur Vorstellung des Paradieses. Und da heißt es, gemeinsam sollten wir unsere Vorstellung vom Paradies neu definieren, neu erzählen und praktisch an seiner Umsetzung mitwirken. Ich fand es sehr interessant, in meiner stillen Zeit hatte ich gerade Hosea gelesen und da las ich folgenden Vers und dachte, es ist sehr interessant, was hier gesagt wird. Hosea 4, 13 bis 14. Auf den Gipfeln der Berge opfern sie, also die Priester sind gemeint, und auf den Hügeln bringen sie Rauchopfer dar, unter Eiche und Storaxbaum und Terebinte, weil ihr Schatten gut ist. Darum, deshalb, weil sie das tun, huren eure Töchter und eure Schwiegertöchter treiben Ehebruch. Nicht an euren Töchtern suche ich es heim, dass sie huren und nicht an euren Schwiegertöchtern, dass sie Ehebruch treiben, denn sie selbst, die Priester, gehen mit den Huren beiseite und abseits mit den Tempeldirnen opfern sie. So kommt das Volk, das keine Einsicht hat, zu Fall.
Zurück zu Richter, Kapitel 4, Vers 13. Da rief Sisera alle von Herosheth Goyim an den Bach Kishon, und nun gehen sie da runter zu diesem Bach, und da findet dann den Kampf statt. Aber Deborah aber sagte zu Barak: Mach dich auf. Also, na, auf jeden Fall, wir sind zum Zeitschluss. Auf jeden Fall, findet ein Krieg statt, und letztendlich durch Gottes große Gnade gewinnen sie diesen Krieg. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und es wird dann auch erfüllt, was Deborah prophezeit hat. Ich lese das nicht alles, aber dass diese Jael, die eigentlich auf dem Weg nach Hazor ihr Zelt hatte und zu den Keniten gehörte, die eigentlich an den Seiten von den König Jabin standen. Das heißt, sie waren gar nicht pro Israel, diese Frau. Und Sisera kam da vorbei, hat sich in den Zelt begeben, hat gedacht, die sind für mich, die schützen mich. Aber dann hat sie den Zeltpflock genommen, und es heißt, dass früher die Frauen die Zelte aufgeschlagen haben, und das war also eine Waffe, die sie kannte und aber nie so eingesetzt hatte. Aber sie konnte damit umgehen und hat dann diesen Zeltpflock in den Schlaf von Sisera, der da eingeschlafen ist, geschlagen, und so war er tot. Und dann kam eben Barak vorbei, und siehe, als Barak Sisera nachjagte, da ging Jael hinaus ihm entgegen und sagte zu ihm: Komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Nun, so ist dann das geschehen, dass der Sieg stattfand, und er ging zu ihr hinein, und siehe, Sisera lag tot da, den Flock in seine Schläfe. So demütigte Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israel. Und die Hand der Söhne Israel legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis Jabin, den König von Kanaan, vernichtet wurde. Nun zum Schluss kommen nun die beiden noch einmal zusammen und singen dann ein Lied, das Lied von Deborah und Barak, wahrscheinlich von Deborah gedichtet. Und sie sangen an jedem Tag dieses Duett, und hier stehen sie ganz lieb miteinander. Also, das ist ja wie in einem Eheseminar, was auch hier stattfindet. Wunderschön. Ja? Wenn sie ja Ehepartner gewesen sind, dann passt es ja auch. Auf jeden Fall. Also, weil früher führten Israel freiwillig sich stellte das Volk, dankt dem Herrn, hört ihr Könige, horcht auf ihr Fürsten. Ich will dem Herrn, ich will ihm singen, will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Herr, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest von Gebiet Edoms, bebte die Erde, auch der Himmel triefte, ja, die Wolken triefen von Wasser. So singen sie beide dieses Siegeslied. Nun, da kann man fragen, warum braucht es dann so ein Siegeslied? Ich will das nicht ganz lesen, aber vielleicht nur dazu Folgendes sagen. Wir haben bei der letzten Sitzung diese katastrophale Geschichte gehört. Schockierend. Nun, wenn wir Schlechtes in unserem Leben erfahren, Krankheit gehabt haben, Schicksalsschläge, Schmerzen, und wir werden wieder gesund, vergessen wir es. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr wisst doch, irgendwann war ich mal sehr krank, und dann habe ich gedacht, ich sterbe bald, aber ich bin wieder gesund geworden, und alles geht wieder weiter, und ich vergesse das. Das ist einerseits gut, aber andererseits ist es auch ein wenig eine Gefahr, dass sich diese Tiefen, diese Schwierigkeiten, auch die Warnungen, die Schocks neige zu vergessen und deswegen nicht zum Handeln übergehe. Die andere Seite ist, dass wir manchmal, sei es kleine oder größere, Siege erlebten, wo Gott uns geholfen hat, wo etwas gelungen ist. Und jämmerlich wie wir sind, haben wir auch da die Neigung, das zu vergessen. Und wenn wir wieder zurückfallen in den alten Trott, ist wie wenn nichts mehr da war. Beides ist schlecht. Und deswegen braucht es an dieser Seite ja auch ein Siegeslied, um die Ehre und den Dank an Gott zu geben, um unser Handeln im Vertrauen auf Gott zu stärken, um ihn nicht zu vergessen, nicht in den alltäglichen, depressiven, resignierten Zustand zurückzufallen. Deswegen singt dem Herrn, singt ihm. Nun, das Lied, was ja sie dann zu Ende singen, ist das Lied, wie sie hier auch gesungen haben, aber die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihre Kraft. Das ist tatsächlich das Lied, also diesem Vers von diesem Lied kommt von diesem Gedicht, das Lied, was Deborah und Barak miteinander gesungen haben. Ist das nicht schön? Also, die beiden sehen doch aus wie die Sonne, ja? Wollen wir das noch singen? Ja? Aber etwas flotter, also, etwas schneller. So. Gott lieben, werde ich sein wie die Sonne.